Der Predigttext steht im ersten Brief des Timotheus, im ersten Kapitel. Das sind die Verse 12 bis 17. Gottes unverdiente Güte. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in der Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem alleinigen Gott, gebühren Lob und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Der 15-jährige Koreaner, muss ich doch nachgucken, Kim Jin-kyung, schrie als 15-Jähriger im Südkorea-Krieg in den Schützengräben zu Gott: Mein Gott, wenn du mich hier rausholst, dann will ich mein Leben für die Versöhnungsarbeit zwischen Nord- und Südkorea geben. Gott holte ihn heraus. Er war der einzige Überlebende seiner gesamten Einheit. Er ging nach England, hat dort studiert, ging dann in die USA, baute dort zwei Geschäfte auf, war sehr erfolgreich, erhielt die amerikanische Staatsbürgerschaft und wurde zum Dr. James Kim. Schließlich fährt er nach China, unmittelbar an die Grenze nach Nordkorea, und bittet die Behörden dort, eine Universität für Wissenschaft und Technologie aufzubauen. Die Behörden gestatten es ihm und er gründet diese Yanbian University for Science and Technology. Diese wurde finanziert und betrieben von Christen, völlig kostenlos für den chinesischen Staat. Die Chinesen waren darüber so begeistert, dass er die chinesische Ehrenbürgerschaft erhielt. Sein Ziel war allerdings Pyongyang, die Hauptstadt von Nordkorea. Durch Hilfslieferungen, die er mit einigen anderen für Nordkorea organisiert hat, kam er eines Tages nach Pyongyang. Er ging dort zu den Behörden und fragte, ob er eine Universität mit dem Beispiel wie in China bereits aufgebaut, dort gründen konnte. Die Behörden waren misstrauisch, sperrten ihn ein und verurteilten ihn zum Tode. In der Todeszelle hat er sein Testament geschrieben, in dem er seinen gesamten Nachlass der Versöhnungsarbeit zwischen Nord- und Südkorea vermacht hat. Und er bat in diesem Testament die Amerikaner, seinen ungerechtfertigten Tod auf gar keinen Fall an den Nordkoreanern zu rächen. Er musste das Testament mehrmals schreiben, weil die Wachen ihn ausgelacht haben und es jeweils zerrissen haben. Irgendwann kam es auf den Tisch des Diktators auf irgendwelche Weise von Kim Jong-il, dem damaligen Diktator. Der hat das gelesen und hat gesagt, dieser Mann kann kein Feind unseres Volkes sein. Er muss freigelassen werden. Dr. James Kim ging dann wieder zurück nach China und betrieb dort einige Jahre seine Universität. Dann kam plötzlich eine Delegation aus Nordkorea zu ihm nach China und fragten ihn, ob er immer noch bereit wäre, eine solche Universität auch in Pyongyang zu gründen. Seine einzige Bedingung war, dass er das Grundstück dafür aussuchen dürfte. Bei den Fundamentierungsarbeiten für die erste ausländische Universität, auch für Wissenschaft und Technologie in Pyongyang, stellte sich heraus, dass die Universität auf den Fundamenten einer ehemaligen Kirche stehen würde, die Missionare früher aus Wales dort gebaut haben. Das Ziel von ihm und von den Christen, die die Uni betreiben, ist, die Elite, die dort ausgebildet wird, in Wissenschaft und Technik zu informieren, damit sie ihr Land aufbauen können. Und natürlich auch, um Kontakt mit Leuten aus der freien Welt aufzubauen, ohne dass sie überhaupt irgendeine Chance hätten, dort zu evangelisieren. Die englische Zeitschrift The Independent beschrieb 2014 diese Einrichtung als die Universität, die das trojanische Pferd für Nordkorea werden könnte. Denn wenn dieses System tatsächlich einmal irgendwann zusammenbrechen sollte, dann sind dort bereits Leute in den höheren Schichten, die gebildet sind, die Kontakt haben zu Menschen aus der freien Welt und westlichen Nationen. Ein Freund von meinem Bruder Markus war jetzt das erste Mal dort auf der Universität. Sein Vater ist pensionierter Mediziner für Bakteriologie und Tropenkrankheiten. Der fährt jedes Jahr für 6 Wochen nach Pyongyang auf diese Universität, friert dort und isst Kohlsuppe wie alle anderen und unterrichtet kostenlos die Elite des nordkoreanischen Machthabers unter primitivsten Bedingungen. Und das, obwohl immer wieder auch Professoren und Studenten verhaftet werden, der Spionage beschuldigt werden und langjährige Haftstrafen aufgebrummt bekommen. Soweit diese wahre Geschichte. Das ist die Universität mit den Honoratioren davor, die bestimmt damit wenig zu tun haben, aber sich gerne fotografieren lassen. Warum tun Dr. James King und seine Mitstreiter das? Woher nehmen sie die Überzeugung, dass Gott Kim Jong-il, der inzwischen ja gestorben ist und jetzt den jetzigen Machthaber Kim Jong-un erreichen kann, mitsamt seines diktatorischen und kommunistischen Regimes? Vielleicht haben Sie den heutigen Text vor Augen, in dem Paulus sich selbst als den schlimmsten Sünder bezeichnet, der durch Gottes Gnade vollkommen verändert wurde. Dr. James King und seine Mitstreiter bauen ihr ganzes Leben auf genau dieser Hoffnung auf, ohne Sicherheit und doppelten Boden. Ganz konkret und ganz praktisch. So wie Noah in der Wüste die Arche gebaut hat, weil er wusste, die Flut wird kommen, auch wenn während der Bauphase aber auch überhaupt nichts darauf hinzuweisen schien. Ein weiteres Beispiel ist der syrische Christ Farid Asid aus Homs. Die Front zwischen den Regierungstruppen und dem IS verläuft mitten durch die Stadt. Immer freitags nachmittags nach dem Mittagsgebet der Moslems erreicht ihn eine Flut von Hassbotschaften und E-Mails. Rashid Abbas, ein syrischer Islamist, schickt ihm Todesdrohungen auf sein Handy, schreibt sie an seine Haustür und auf sein Auto. Manchmal ruft er ihn auch an. Wenn er anruft, erinnert mich das daran, dass ich für ihn beten muss, ist die Reaktion des syrischen Christen. Der Terrorist ist Nummer 1 auf seiner Gebetsliste. Nach einem weiteren Anruf mit einer erneuten Todesdrohung beschließt er, seinen Todfeind zu besuchen. Mit einem gemeinsamen Freund, einem Pastor, besucht er ihn, die Frau lässt ihn ein, der Islamist ist auch da, alle 4 sitzen an einem Tisch, trinken Tee und essen Plätzchen. Die orientalische Gastfreundschaft scheint Schlimmeres zu verhindern. Am Ende des Gesprächs sagt der Islamist: Farid, ab jetzt ist Schluss mit den Anrufen und SMS-Botschaften. Ich heiße dich als Freund willkommen. Farid schenkt ihm daraufhin ein neues Testament, das dieser verächtlich ins Regal schleudert. Kurz danach erhält er wieder Briefe von dem Islamisten an seine Privatadresse, in denen er ankündigt, ihn definitiv zu töten, wenn er nicht aufhört, weiter von diesem Jesus zu erzählen. Daraufhin sagt er zu seiner Frau: Eigentlich tut Rashid mir leid. Sein Hass muss ihn so zerfressen, dass er nachts nicht mehr schlafen kann. Wenn ich ihn das nächste Mal besuche, möchte ich, dass du mitgehst. Seine Frau wird dir bestimmt gefallen. Gesagt, getan. Sie werden auch diesmal freundlich von der Frau des Islamisten begrüßt. Nach einiger Zeit poltert Rashid herein und schreit: Farid, ich habe auf dich gewartet. Geht dein Telefon nicht? Daraufhin steht der Christ auf, kniet sich im Wohnzimmer nieder und sagt: Ich bin deine Drohungen leid. Hol dein Messer. Ich bin bereit, für Jesus zu sterben. Der Islamist kommt langsam auf Farid zu, legt ihm seine Hand auf die Schulter und sagt: Farid, willst du, dass ich dich töte? Wie soll ich das machen? Mit einem Bruder in Christus. Bitte vergib mir, mein Bruder. Raschid überreicht dann dem Christen einen Brief, der dem des heutigen Bibeltextes gleicht. Er bittet darin alle um Verzeihung, denen seine Todesdrohungen Angst gemacht hat. Er beschreibt, dass der Islam ihm keinen Frieden gebracht hatte. Er hat den Koran zur Seite gelegt und die Bibel, die Farid ihm gegeben hat, in die Hand genommen und hat von 7 Uhr abends bis 6 Uhr morgens durchgelesen. Das, was er gelesen hat, hat ihn gepackt und vollkommen verändert. Soweit auch diese wahre Geschichte. Auch hier hat sich jemand nicht durch die äußeren Umstände blenden lassen. Farid hätte fliehen können. Er hätte Raschid verachten und hassen können. Das wäre unsere menschliche, natürliche Reaktion gewesen. Hat er aber nicht. Er und auch Dr. James Kim aus Südkorea wussten genau, es gibt Hoffnung für alle Fälle. Und als erstes für dich selbst. Was denkst du über dich? Was denkst du, wie Gott über dich denkt? Meinst du, du hättest so viel verbockt, dass Gott nichts mehr mit dir zu tun haben möchte, dass du ein hoffnungsloser Fall bist? Du hast bestimmt nicht so viel Schuld auf dich geladen wie Paulus und auch nicht so viel wie Rashid Abbas, der Islamist, oder Kim Jong-un, der nordkoreanische Diktator, unter dessen Herrschaft Tausende von Christen in Arbeitslagern gequält und umgebracht werden. Diese Beispiele und der heutige Text des Paulus können absolut begründete Hoffnung für alle Fälle geben. Gott sieht dich und mich mit absolut anderen Augen und er will alle Schuld vergeben, die wir ihm bekennen, weil er seine Geschöpfe unendlich liebt, weil er dich unendlich liebt. Wir erinnern uns an den Text, in dem Paulus sagt, ab Vers 15, Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Wenn Gott selbst diesen Christushasser, diesen Christenhasser Paulus annimmt, ihm vergibt und ihn verändert, ja, sollte er das dann nicht auch mit mir und mit dir schaffen? Wenn ein Islamist zum Christen wird, ja, was ist dann noch unmöglich? Du kannst dieser Begegnung mit Gott aus dem Weg gehen. Du kannst sie vermeiden. Du kannst sie aber auch die Augen öffnen lassen. Und dein Leben neu ausrichten, so wie Paulus und wie der Islamist Raschid. Du bist ganz bestimmt kein hoffnungsloser Fall für Gott. Egal, was du getan hast oder wie du dich fühlst, Gott will dir begegnen und Veränderung schenken. Du musst es nur zulassen. Denn Gott ist heute noch derselbe wie zu Paulus Zeiten. Kannst du das glauben? Das kann auch heute noch bei dir passieren. Es gibt Hoffnung für alle Fälle und damit zum Zweiten auch für alle anderen. Ertrage ich das, dass Gott alle Menschen, Terroristen, Diktatoren, Mörder, Betrüger, ungerechte Chefs, blöde Nachbarn oder pubertierende Jugendliche annehmen kann und lieben kann? Die beiden Geschichten zeigen ganz deutlich, so ist Gott nun mal. Und was für dich die gute Nachricht ist, das soll es doch auch für andere sein. Vom Saulus zum Paulus, diese Redewendung ist ja sogar in unseren Sprachschatz übergegangen. Paulus erzählt, dass er nach dem Tod Jesu einer der schärfsten Feinde der christlichen Botschaft war. Er hat die Jünger aggressiv verfolgt, viele verhaften lassen und viele wurden getötet und gesteinigt. Vor Damaskus war ihm dieser vermeintliche Feind dann persönlich begegnet, in einem hellen Licht und hat ihm gefragt, warum verfolgst du mich? Paulus mit hebräischem Namen Saulus ist dann für 3 Tage blind gewesen. Die Begegnung mit einem gläubigen Christen, der den Mut hatte, ihm zu begegnen, öffnete ihm dann die Augen. Er ließ sich taufen und wurde der wohl bedeutendste Apostel und Missionar der Christenheit. Das zeigt ganz deutlich, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Auch nicht dein Nachbar, Arbeitskollege oder Chef. Glaubst du, dass Gott auch die liebt und verändern kann, die dir Mühe bereiten? Er will und kann es tun. Und damit zum Letzten. Es gibt Hoffnung für alle Fälle. Und wenn du mit Jesus lebst, dann gebraucht er dich dafür, diese anzubieten. Ich habe schon häufiger Hebräer 11, Vers 1 zitiert. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Willst du Gott erleben, musst du genau das tun. Ihm alles zutrauen und auf sein Wort hin handeln, auch wenn es hoffnungslos zu sein scheint. Rashid Abbas, der Islamist, wäre wahrscheinlich nie zum Glauben gekommen, wenn nicht Farid den Mut und das Vertrauen gehabt hätte, dass Gott auch diesen Mann liebt und verändern will. Wenn er nicht auf ihn zugegangen wäre und ihm die Bibel geschenkt hätte, die er dann in einer Nacht verschlungen hat. Warum konnte er das tun? Weil er genau Bescheid wusste über die Ursache und die Folgen dieses Hasses, nämlich inneren Unfrieden und unerfüllte Sehnsucht nach dem Sinn des Lebens. Wahrscheinlich hat keiner von uns irgendetwas mit dem nordkoreanischen Machthaber zu tun. Wahrscheinlich wird auch keiner von uns von einem Islamisten bedroht. Diese Geschichten sind genauso fantastisch wie die des Paulus. Alle 3 sind doch relativ weit weg von unserer Lebenswirklichkeit. Umso besser, sage ich nur. Dann ist es nämlich für uns relativ ungefährlich, genauso zu handeln wie die beiden in den Beispielen aus Nordkorea und Syrien und wie die, die Paulus nach seiner Verwandlung als erstes begegnet sind, nämlich mit der Hoffnung für alle Fälle. Gott will die Menschen in deinem Umfeld erreichen, die du vielleicht schon lange aufgegeben hast. Vielleicht bist gerade du der einzige Christ in ihrer Umgebung. Gott will dich da gebrauchen, wo du lebst und arbeitest. Wenn Gott so ist, wie Paulus es im Rückblick auf sein ganzes Leben bezeugt, dann wird diese Barmherzigkeit auch abfärben auf unser eigenes Verhalten. In Vers 13 schreibt Paulus: In meinem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Das ist für mich eigentlich der Schlüsselvers dieses Textes, der uns hilft, einen ganz anderen Blick auf die Menschen zu bekommen. Weg von den Äußerlichkeiten bis hin zu ihrem Herz, das dringend Jesus braucht. Wie bei Rashid und dem Christen Farid in Homs. Eigentlich tut Rashid mir leid, sagt er. Sein Hass muss ihn so zerfressen, dass er nachts nicht mehr schlafen kann. Und in Nordkorea, wo Christen fest an eine Veränderung glauben und sich darauf vorbereiten, dass Gottes Handeln sichtbar wird, auch wenn aktuell nichts darauf hinweist. Vielleicht erleben Dr. James Kim und seine Mitstreiter die Erfüllung ihres Traumes nicht mehr. Kim Jong-il, der Vater des jetzigen Diktators Kim Jong-un, ist ja zwischenzeitlich gestorben, ohne dass sich etwas verändert hätte. Vielleicht erlebt auch erst die nächste Generation die Wiedervereinigung zwischen Nord- und Südkorea. Aber ihr heutiges Tun wird ein wichtiger Baustein dafür gewesen sein. Aktuell beteiligen sich übrigens in Deutschland über 6.300 Menschen an der Gebetskampagne für Nordkorea. Dort kann man absolut gefahrlos mitmachen. Christus hat sich dem Paulus in den Weg gestellt, um ihm zu begegnen. Er stellt sich vielleicht heute in diesem Gottesdienst dir in den Weg. Oder morgen. Oder übermorgen. Ignoriere sein Reden und sein Handeln nicht. Es wird dir gut tun. Es wird dich verändern. Es wird dir inneren Frieden bringen. Und es wird dich ausstrahlen lassen auf andere. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. An Paulus Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Das kannst du ganz persönlich für dich in Anspruch nehmen. Heute und hier. Wie das geht, zeigen wir dir gerne in einem persönlichen Gespräch. Hoffnungslose Fälle? Nein. Hoffnung für alle Fälle. Amen.